Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, mit dabei ist wieder Frau Professor Ponto und wir nehmen vorerst zumindest ein letztes Mal miteinander auf, wieder zum Thema Endokrino-Orbitopathie. Wieder ein herzliches Dankeschön an Engine zum Sponsern dieses Themenmonats. Schön, dass wir mal über dieses Thema sprechen können. Heute geht es um einen richtig schönen Zungenbrecher und auf Basis dessen um die schwereren Formen der endokrinen Orbitopathie oder wie es eben in Amerika heißt, das Graves' Disease. Wir sprechen über das Teprotumumab. Frau Professor Ponto, das Teprotumumab. Was ist das?
Das Teprotumumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen den Insulin-like Growth Factor 1 oder IGF-1-Rezeptor. Das wurde ursprünglich mal in der Onkologie entwickelt und man wollte das verwenden für die Behandlung solider Tumoren. Aber das war da gar nicht so erfolgreich und dann ist es auch eingeschlafen sozusagen. Und als man dann aber rausgefunden hat, dass der IGF-1-Rezeptor bei der Pathogenese der EU neben den Antikörpern gegen den TSH-Rezeptor auch eine Rolle spielt, indem er quasi die Fibroblasten stimuliert und auch diesen Autoimmunprozess weiter ankurbelt, da ist das Interesse für dieses Medikament wieder aufgekeimt, sage ich mal, und dann wurde das entwickelt für die endokrine Orbitopathie spezifisch.
Okay, und dann verabreicht man das oral in einer bestimmten Dosierung, die man jetzt schon rausgefunden hatte, weil es ist ja eine Phase-3-Studie. Das heißt, die Dosisfindungsstudien waren
genau,
schon.
Genau, also es ist ein Medikament, das intravenös alle 3 Wochen gegeben wird. In der Regel 8 Infusionen, so war es auch in der Studie hier. Und zwar für die aktive, moderat bis schwere EU. Also wir haben ja jetzt schon viel gesprochen in den letzten Folgen über Aktivität und Schwere. Und in hier dieser Studie ging es eben um den Einfluss auf die aktive, moderat bis schwere EU. Und insbesondere hat man sich angeschaut, ob das Medikament auch wirkt, in Bezug auf den Exophthalmus, also wie weit die Augen hervorstehen und insbesondere, ob sie zurückgehen und auch um die Doppelbilder. Und da war quasi einer der primären Endpunkte, ob der Exophthalmus 2 mm oder mehr zurückgeht, ob sich der CAS reduziert und auch, ob die Doppelbilder zurückgehen gemäß des sogenannten Gorman-Score, vielleicht sage ich den einfach kurz noch, weil wir darüber noch nicht gesprochen
haben.
Sehr gern. Also Doppelbilder ist ja ein komplexes Thema, gerade bei der EO. Wenn man sich da mal so einen optischen Status anschaut von Patienten mit EO, dann kann man schon ins Schwitzen geraten, wenn man nicht regelmäßig in der Sehschule tätig ist. Und der Gorman-Score ist quasi für alle diejenigen, die da nicht so richtig gut durchsteigen, ein ganz einfacher Score, um zu verstehen, wie schlimm sind denn die Doppelbilder. Der hat quasi 4 Kategorien, keine Doppelbilder, intermittierende Doppelbilder gibt dann einen Punkt, also keine Doppelbilder ist 0. Intermittierende Doppelbilder heißt Doppelbilder spät abends, Doppelbilder, wenn ich sehr müde bin und so weiter. Dann inkonstante Doppelbilder, das heißt Doppelbilder in bestimmten Blickrichtungen. Und dann Gorman Score gleich 3 ist dann Doppelbilder im Geradeausblick oder beim Lesen. Und diesen Score kann man natürlich ganz prima benutzen und auch sagen quasi, die Therapie hat was gebracht, wenn der Score sich um mindestens einen Faktor reduziert hat. Also statt zum Beispiel konstanten Doppelbildern nur noch inkonstante Doppelbilder, weil das natürlich durchaus für den Patienten auch relevant ist, ob er jetzt noch beim Geradeausblick oder Lesen doppelt sieht oder eben nur noch in extremen Blickrichtungen.
Aber das ist ja vielleicht auch ein Score, den man sich sowieso mal ganz gut merken könnte, oder?
Genau.
Okay.
Ja, also ich mache das immer, weil das halt wirklich auch das ist, was für die Patienten relevant ist, neben jetzt dem binokularen Feld des einfachen Sehens, einfach ganz wichtig.
Okay, also Wir haben den Cast, den man sich merken sollte, und den Gorman-Score. Das sind ja schon mal ein paar gute Dinge, die wir hier gelernt haben, jetzt quasi in den Podcast-Folgen. Vielen Dank dafür. Dann gehen wir weiter im Text. Wie hatten die das methodisch aufgebaut? Die haben das 6 Monate nachbeobachtet.
Genau, also die haben das über 24 Wochen erstmal beobachtet und dann gab es noch quasi eine offene Follow-up-Studie, wo diejenigen, die nicht angesprochen haben oder sich verschlechtert haben, dann die Substanz auf jeden Fall bekommen haben, also nicht Placebo, sondern die Substanz bekommen haben und die dann nochmal weiter nachbeobachtet wurden, in aber einer anderen Studie, also in Optik X. Aber hier erstmal waren es eben 8 Infusionen über 21 Wochen und dann wurden einfach die Ergebnisse nach Woche 24 untersucht und ausgewertet.
Man hat sich ja 41 Patienten angeguckt. Gibt es da irgendwie relevante Unterschiede in den Gruppen, dass man sagen kann, okay, ja gut, aber da waren jetzt irgendwie nur Frauen in der Gruppe oder da nur Männer?
Genau, also man hat 41 Patienten haben die Substanz bekommen versus 42 in der Placebo-Gruppe. Und es war eigentlich methodisch gut aufgebaut und nee, da kann man nicht sagen, dass da methodische Schwächen waren bei dem bei dem Auswahl des Kollektivs, also Geschlechtsverteilung und sowas ist natürlich schon relevant. Das ist sehr sauber.
Was kam raus? Wie hat das gewirkt?
Ja, also es ist natürlich, deswegen ist natürlich das auch in aller Munde, das Medikament, schon ganz erstaunlich gewesen, dass eben im Unterschied zur Standardtherapie mit den intravenösen Steroiden, die eben ja gut wirken auf die entzündliche Aktivität, das Medikament einen guten Einfluss hatte auf den Exophthalmusrückgang und auch auf die Doppelbilder. Also dass tatsächlich 83% in der Teprotumumab-Gruppe einen Exophthalmusrückgang von 2 Millimetern oder mehr hatten im Vergleich zu 10% in der Placebo-Gruppe. Und auch, dass der Einfluss auf die Doppelbilder besser war, als man es sonst von Medikamenten, ich sag mal, gewöhnt ist. Also deswegen sind es schon durchaus innovative Ergebnisse, weil man eben nicht unspezifisch Entzündung bekämpft hat mit dem Medikament, sondern eben eher eine spezifische und wirklich in die Pathogenese eingreifendes Medikament hier zur Verfügung hat.
Es sieht auch wirklich ganz toll aus, wenn man einmal irgendwie in die Studie guckt, falls man sich die durchlesen möchte, dann sieht man auch so ein bisschen Bilder und man denkt sich so, okay, auf dem ersten haben die den Patienten gesagt, reißen Sie mal die Augen auf und dann irgendwie schließen. Also es ist schon zum Teil wirklich gut sichtbar und die haben ja dann auch so eine multimodale Bildgebung noch gemacht. Also an sich schon wirklich total faszinierend, wie sowas dann wirken kann, also für mich zumindest. aber ich bin ja auch nicht so drin im Thema, ich bin ja noch von vielen Dingen fasziniert. Und genau, also man hat jetzt das, aber es gibt schon das Prednisolon vorher. Was sind so Dinge, warum würde man Patienten oder was würde dagegen sprechen, das Prednisolon zu geben, dass man noch eine weitere Therapieoption braucht?
Ja, also es ist so, dass die Leitlinien, nach denen wir uns richten von Yugogo und so, die empfehlen ja die intravenöse Steroidtherapie, möglicherweise in Kombination mit Mycophenolat und das ist aber ein Medikament, was eben unspezifischer wirkt. Und was auch eben man sagen muss, es wirkt auch nicht bei allen und manche haben auch einen Relapse. Also man hat keinen richtigen Effekt auf Exophthalmus und Doppelbilder. Man weiß, dass so der durchschnittliche Rückgang des Exophthalmus ist so etwa 2 Millimeter bei dem intravenösen Cortison. Ist ja nicht besonders viel und der Effekt geht auch häufig dann wieder zurück, weil einfach das Ödem dann möglicherweise wieder zunimmt. Also der ist eigentlich nur ein signifikanter Effekt auf die Entzündung, auf den Clinical Activity Score, was ja ganz wichtig ist. Aber häufig haben die Patienten dann noch relevante Protrusio oder auch Doppelbilder und brauchen dann zum Beispiel noch eine Operation im Verlauf. Und man wünscht sich natürlich für jede Erkrankung eine spezifischere Therapie, also in der derzeitigen Situation, ich meine, das Medikament ist ja jetzt hier für uns auch noch nicht verfügbar, aber in den USA zum Beispiel schon und hier steht es ja auch wirklich in den Startlöchern, kann man sagen. Also es gibt ja jetzt die Empfehlung zur Zulassung von der EMA seit dem 25. April. Also ich denke, es ist hier wirklich in den Startlöchern. Also es ist durchaus ein Kandidat für gewisse Patienten, wenn Steroide zum Beispiel nicht wirkungsvoll sind und so weiter. Natürlich muss man auch immer über Nebenwirkungen sprechen. Das ist klar, alles, was wirkt, hat ja auch Nebenwirkungen.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Gilt für die Steroide auch und gilt eben auch für neue Medikamente, genau.
Was gibt es denn dann hier für Nebenwirkungen, die man beobachtet hat?
Es gibt verschiedene Nebenwirkungen, die häufig auftreten, zum Beispiel Muskelkrämpfe und auch Hyperglykämien. Das können die Patienten haben, aber was natürlich in aller Munde ist, das ist aber gar nicht so basierend hier auf dieser Studie, sind die Hörstörungen. In der Phase 3-Studie hier war die Rate an Hörstörungen nicht so hoch. Aber es gibt einfach noch verschiedene andere Untersuchungen, bei denen auch Audiogramme gemacht wurden vor der Therapie und im Verlauf. Und da waren schon auch die Raten an Hörstörungen wirklich relevant. Und da muss man jetzt einfach nochmal abwarten, wie die Langzeitdaten sind, wie es ist mit der Reversibilität. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass das ein Risiko ist, das man erwähnen muss, dass man möglicherweise auch in Kauf nimmt, aber dass man mit den Patienten besprechen muss und wo auch wirklich wieder mal die Interdisziplinarität gefragt ist, also wo man dann eben die HNO-Ärzte braucht, die dann ein Audiogramm vorher machen, um eben zu gucken, ist mit dem Innenohr alles in Ordnung. Ja, und dann gibt es eben noch andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Amenorrhoe, was man natürlich dann schon, weil das eben auch einen längeren Zeitraum bestehen kann, mit Frauen im gebärfähigen Alter auch diskutieren muss.
Mhm. Wobei ja auch die, also wenn es da um die Fertilität geht, ist ja dann auch nochmal die Euthyreose und die Einstellung der Schilddrüse auch nochmal ganz wichtig und das Bekämpfen der aktiven Entzündung. Also da ist ja sowieso dann die langfristig gute Einstellung wichtig.
Ja, genau. Also Schwangerschaft ist natürlich für sich ein Thema bei autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, wobei man ja sagen muss, Autoimmunerkrankungen sind ja in der Regel in der Schwangerschaft ganz brav, aber trotzdem würde man natürlich
heißer Tipp an der Stelle
nicht planen im behandlungsbedürftigen Zeitraum. Das ist ganz klar.
Ja, kommen wir nochmal auf die Hörstörungen zu sprechen. Hier hatten wir ein paar Patienten, die so Schwerhörigkeiten hatten, die dann aber wieder sich gebessert haben und einen Patienten, der sogar einen kompletten Hörverlust hatte. Und das war alles rückgängig dann mit Absetzen der Therapie. Aber das meinten sie ja gerade, das muss man dann noch schauen und dass da verschiedene andere Erfahrungen einfach jetzt auch nochmal Forschung notwendig machen. Und man weiß aber, also hier hatte man jetzt auch vorher, glaube ich, kein Audiogramm gemacht und konnte jetzt sagen, okay, das waren genau die Patienten, die halt vorher auch Probleme hatten. Das ist aber was die Praxis jetzt so nahelegt, oder wie?
Genau, also da gibt es einfach noch verschiedene andere Auswertungen, die gezeigt haben, dass wenn man ein Audiogramm macht und tatsächlich auch nicht nur das dokumentiert, was wirklich den Patienten aufgefallen ist, sondern es systematisch untersucht, dass dann tatsächlich die Hörstörungen häufiger sind. Wichtig ist natürlich zu erkennen, was war vorher schon da und verschlechtert sich möglicherweise was schon da war. Also das ist einfach noch Gegenstand der Untersuchungen. Aber es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es tatsächlich so ist, dass auf den Haarzellen im Innenohr auch IGF-1-Rezeptoren stecken. Ja, das vermutet man. Und dass da einfach auch eine Wirkung des Medikaments ist und man einfach deswegen das gründlich untersuchen muss, so sage ich es jetzt mal. Ja.
Und natürlich auch wichtig, also Steroide sind ja auch nicht nebenwirkungsfrei, aber man muss ja auch mal ein bisschen warten und gucken. Und da sind wir gespannt, was da noch kommt.
Ja, so ist es. Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen, sogar Placebo. Ja. Wichtig ist nur, dass man die Nebenwirkungen
zu viel
kennt
Traubenzucker,
und eben
Diabetes.
Dann Ja, und weil natürlich unsere Psyche auch enormen Einfluss hat und weil es natürlich auch nicht immer alles dem Kausalitätsprinzip folgt und man auch Scheinzusammenhänge feststellen kann. Mhm. Aber deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man die Dinge systematisch untersucht und auch im Einzelfall dann genau abwägt, was man in Kauf nimmt, um möglicherweise Nutzen zu haben.
Ich würde jetzt gerne die Zeit nutzen, vielleicht noch so ein paar Minuten darauf zu verwenden, nach diesen oder am Ende der vierten Folge jetzt einmal eine kurze Zusammenfassung zu machen. Wir haben einen Patienten, der kommt und der, wir lassen den natürlich diesen Fragebogen ausfüllen im Wartezimmer, denn Wartezeit muss ja genutzt werden, den Fragebogen zur Lebensqualität bei endokriner Orbitopathie beziehungsweise bei Graves Orbitopathie. Und dann kommt der Patient, wir erheben den CAS, gucken, ist aktiv, ja oder nein. Wir gucken, wie sieht der Schweregrad aus. Dazu hatten Sie ja auch noch mal was gesagt. Und dann guckt man, was für eine Therapie man macht. Wir hatten jetzt in der letzten Folge gesprochen über die Therapie bei der milden endokrinen Orbitopathie. Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Und dann, was man bei der moderaten bis zur schweren halt macht. Sie hatten die chirurgischen Maßnahmen angesprochen. Vielleicht können wir da auch noch ein, zwei Sätze zu verlieren und das unterbringen. Das würde mich total glücklich machen, weil dann hätten wir ein bisschen mehr abgedeckt von diesem spannenden Thema.
Ja, also gehen wir davon aus, wir haben einen Patienten mit EO. Die Schilddrüse ist bestens versorgt von dem Endokrinologen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und wir haben mit dem Patienten besprochen, dass er eben allgemeine Maßnahmen macht, möglicherweise, wenn er raucht, aufhört und so weiter. Und wenn jetzt der Patient eine milde EO hat, also zum Beispiel der Beispielpatient hätte nur eine Lidretraktion, dann würden wir Selen empfehlen für 6 Monate und den Patienten im Verlauf nochmal sehen, um zu schauen, ob sich was verändert. Wir würden möglicherweise die Autoantikörper messen, um abzuschätzen, inwieweit ein Risiko besteht für eine Verschlechterung im Verlauf. Genau, ansonsten, wenn die EO nicht mild wäre, sondern möglicherweise aktiv und moderat bis schwer, dann wäre der Zeitpunkt gekommen für eine medikamentöse Therapie. Mhm. Aktuell wären das IV-Steroide über 3 Monate.
Wichtig mit auch IV, nicht einfach Infusion. Als Tabletten.
Nein, da gibt's ganz gute Studien dazu, die ganz eindeutig die starke Überlegenheit bei weniger Nebenwirkungen von der IV-Therapie belegen. Also das ist absolut eindeutig. Also die Erstlinientherapie wären die IV-Steroide eventuell kombiniert mit Mycophenolat gemäß der Leitlinien von Eurogogo, also der europäischen Gruppe. Da kann man das auch nachschauen in den Leitlinien, den letzten von 2021. Und ansonsten eventuell Zweitlinientherapie, zum Beispiel das neue Medikament, möglicherweise in Zukunft ein Kandidat noch für diese Patientengruppe.
Ja.
Wenn eine Optikusneuropathie besteht, also wenn man Hinweise hat dafür, dass der Sehnerv eingeklemmt ist oder eine Neuropathie durch eine Überstreckung, dann würde man erstmal auch mit Cortison behandeln, aber dann wirklich, wie wir es sagen, mit Kanonen schießen, also hochdosiert, jeden zweiten Tag, hohe Dosen, 750 Milligramm, mit Methylprednisolon, also kumulativ 7,5 Gramm, unter engmaschigen stationären Bedingungen, ophthalmologische Kontrollen, natürlich vorher
Infektionsserologie,
wichtig. Genau, und wenn die Optikusneuropathie nicht besser wird von den hohen Dosen an Cortison, dann muss man da tatsächlich auch notfallmäßig dekomprimieren. Das ist auch der einzige Fall, wenn man eine EO im aktiv entzündlichen Intervall operieren würde, also wenn der CAS hoch ist, wenn Entzündung da ist und der Sehnerv aber eingeklemmt oder zumindest in Mitleidenschaft gezogen bleibt, trotz hoher Cortisongaben, dann muss man natürlich operieren, um die Sehkraft zu retten. Also dann würde man eine knöcherne Entlassungsoperation machen. Und ansonsten ist es aber so, dass man operiert im entzündungsfreien Intervall.
Also kein CAS, aber noch EO.
Genau, also im chronisch-fibrotischen Stadium in der Regel zur ästhetischen Rehabilitation. Mhm. Also wir sprechen dann auch nicht von kosmetischen Eingriffen, sondern von rehabilitativer Chirurgie, dann kann man eben operieren. Sei es die Kompressionsoperation, wenn man mehrere Eingriffe macht, wäre die Dekompression auch immer an erster Stelle. Dann Schiel-OP und dann Lidoperationen, sodass man dann für den Patienten eben einen Zustand wiederherstellt, wo die Lebensqualität auch bestmöglich wiederhergestellt ist.
Also Frau Professor Poncho, Hut ab, das war wirklich ein perfekter Abriss. Das war so perfekt. Man hätte es runterschreiben können und in einem Lehrbuch. Vielleicht steht es ja irgendwann eines Tages, oder? Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise, die wir uns jetzt leihen durften oder die ich mir jetzt leihen durfte und von der nicht nur ich profitiere, genau in diesen vier Folgen zur endokrinen Orbitopathie. Vielen Dank auch nochmal an Engine, dass sie es möglich gemacht haben, dass wir darüber sprechen und diesen Monat finanziert haben. Und wir hören uns dann im Herbst wieder. Wir gehen nämlich in die Sommerpause und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und viel Spaß beim vielleicht auch mal nicht in die Bücher gucken. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.